Bitte? Es fällt aus dem Rahmen. Stellt euch vor, ich liebe ja Krawatten, das wissen ja einige schon. Und manchmal habe ich so den Mut, den einen oder anderen zu fragen, welches Schaf bist du denn? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass alle sagen, ich bin das, sondern vielleicht bin ich auch das. Aber das schwarze Schaf fällt hier natürlich aus dem Rahmen. Wenn das jetzt alle schwarze Schafe wären, dann wäre das ziemlich egal, dann wird das eben halt nicht aus dem Rahmen fallen. Das heißt also, das Schaf ist anders. Und vielleicht haben wir da schon ein bisschen von dem mit drin. Geistliche Begleitung, Leben teilen. Ich glaube, das ist etwas, auf der einen Seite klingt das so selbstverständlich. Natürlich, ich bin nicht alleine. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite steht dann ja doch, manchmal fühle ich mich aber genauso. So heute Morgen auf der Fahrt hierher zu denken, oh, irgendwie, ja, fährst du mit einer inneren Spannung los. Dann hast du ja was vergessen, dann versuchst du das technisch auf die Reihe zu kriegen, es funktioniert nicht. Das wird gut werden heute. So, dann hörst du das von Johannes, so von seinen Befindlichkeiten, sagst du, ja, willkommen im Club, ey, wir sind da gut unterwegs, könnte ja lustig werden. Entschuldigung. Und dann so ein Thema, Wachstum ist kein Zufall. Für die, die jetzt das erste Mal da was von hören, wir sind mittlerweile schon sozusagen bei der vierten Episode. Wir sind ja schon ein bisschen mit unterwegs und man sagt immer, älter werden ist nichts für Feiglinge, Wachstum auch nicht unbedingt. Wachstum, es geht einher mit Wachstumsschmerzen. Für die einen ist es selbstverständlich, dass wir als Christen wachsen, dass da Bewegung drin ist, ja, dass es geradezu Bewegung erfordert. Und zu sagen, solange ich Christ bin, bleibe ich Auszubildender. Solange ich da unterwegs bin, ja, ich habe noch was zu lernen. Meine Lektion ist noch nicht durch. Und ich möchte mich durch Gottes Heiligen Geist verändern lassen. Dass das nicht unbedingt immer nur an den Stellen passiert, wo ich sage, hier gerne oder hier, sondern manchmal kommt ja auch dieser Finger auf diese wunden Stellen. Wachsen als Christ für andere scheint das aber nur der Schritt gewesen zu sein, ja, vom Nichtchristen zum Christen, ich könnte auch sagen Bekehrung. Und dann hast du deinen Status quo erreicht und mehr passiert da nicht. Nur das wäre ja traurig. Da wird ja nichts mehr dazu. Dieses Ausstrecken, ich finde das Bild immer wieder schön, dieses Ausstrecken nach oben. Kinder wollen immer größer werden, immer noch ein bisschen Mama und Papa überholen. Eigentlich so das drin. Klar, Jesus werde ich nie überholen, aber doch so dieser Blick nach oben. Und dieses Bewusstsein, ich bin noch nicht fertig. Ich habe es noch nötig, Neues zu lernen und manches Alte vielleicht auch ruhen zu lassen, zu verlernen. So diese ganze Bandbreite. Und dann von Jesus zu lernen, bei ihm in die Schule zu gehen. Auch wenn wir an und für sich ja gerne aus der Schule raus sind. Und manche Lehrer sind auch froh, den einen oder anderen irgendwann mal zu sagen, so, schön, ich entlasse dich ins Leben. Wir werden nie perfekt werden, aber wachsen dürfen wir. Und ich setze mal wieder da an, bei dieser schönen Formel, die ein Kollege so versucht hat, etwas zusammenzufassen. In diesem Bewusstsein, Formeln können das Leben nicht abbilden, das weiß ich. Das ist aber auch nicht der Hinderungsgrund, sondern dieses Bewusstsein dafür. Also Wachstum ist sozusagen ein Produkt aus Bibel, aus Mentoring und aus geistlichen Übungen. Und beim vergangenen Mal, beim dritten Teil, da war ich mit der Bibel unterwegs, geistliche Nahrung, etwas wirklich kontinuierlich zu lernen. Und dann ist das schön, so als kleine Randbemerkung, mein Sohn sagte im Telefonat, das ist eigentlich toll. Toll, wenn man in die Bibel reinguckt, man kann was lernen. Und wenn dann sogar, so wie du, jemand auch Geld dafür kriegt, ist das eigentlich das Beste. Und ich kann ihm da zustimmen. Genauso empfinde ich das. Das ist ein großes Vorrecht. Aber eben halt nicht nur für Pastoren, sondern wirklich für uns alle eine Möglichkeit, geistlich ja, zuzulegen. Das setzt keine Kalorien an. Das ist wirklich etwas Gutes. Heute geht es um diesen Teil. Mentoring, geistliche Begleitung, sage ich gleich mehr dazu. Und es wird auch noch den nächsten Teil geben, Training, geistliche Übungen. Doch, ich lasse das ruhig schon mal stehen. Ich weiß nicht, wie gut ihr in der griechischen Mythologie bewandert seid. Da gibt es einen Odysseus. Odysseus zieht in den Trojanischen Krieg und er muss seinen Sohn Telemachos ja irgendjemandem überlassen. Und das ist sein guter Freund, und zwar der Mentor heißt. Daher kommt im Übrigen Mentoring. Das ist der Hintergrund. Und dieser sollte seinen Sohn zur Mündigkeit führen. Er sollte ihm Berater, Begleiter und Erzieher sein. Und man sagt sich, dass Odysseus ihm gesagt hat, erzähle ihm alles, was du weißt. Erzähle ihm alles, was du weißt. Mentoring. Mentoring beschreibt eigentlich so, zumindest eine der möglichen Definitionen, die Beziehung, in der sich eine Person um die Entwicklung einer anderen, meist jüngeren Person kümmert. Das Ziel ist, das Leben dieser Person zu bereichern. In der Bibel gibt das eben halt auch, ich habe euch das schon mal so mit vor Augen geführt, gibt es solche Beziehungen, die hilfreich sind. Und nicht unbedingt muss das immer nur der Ältere dem Jüngeren sein, sondern das sind alles solche Beziehungen, wo man sagt, ja, ich habe in meiner ersten Gemeinde einen lieben Kollegen, der war auch schon hier, Jens-Peter Gast. Wir hatten so eine Mose-Josua-Beziehung. Wir haben da immer ein bisschen mit rumgespaßt, aber sagte immer, du bist mein Mose und ich bin dein Josua. Und wir haben uns ergänzt. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, wirklich füreinander da zu sein, und einander auch zum Wachstum zu verhelfen, auf der Grundlage von Gemeinschaft, von Vorbild, von Rat, von Ermutigung, aber auch von Korrektur, von praktischer Hilfe, Gebet. All das kann helfen, wirklich zu wachsen. Es gehört mit dazu. Und ich finde das toll, so mir das mal bewusst vor Augen zu halten, an wie vielen Stellen. Und vielleicht entdeckt ihr ja noch mehr. Lasst mich das wissen. Ich lerne an der Stelle auch gerne noch dazu. Ich würde jetzt gerne zu jedem noch was dazu sagen, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen. Aber macht euch selber mal auf die Suche. Also, zum Mentoring als solches werden wir im Workshop mit Michael Murzin noch mehr hören. Da wird noch mehr dazu kommen. Ich möchte das bewusst weiterfassen. Ich habe das ja beschrieben als geistliche Begleitung, Leben zu teilen. Und ich glaube, das ist auch durchaus breiter und vielfältiger. Und ich habe das mal versucht, so ein bisschen runterzubrechen. Wir leben in Beziehung. Und ich nehme das Zitat gleich mit dazu. John Donne, ein britischer Denker und Dichter, der hat das einmal so beschrieben. Niemand ist eine Insel, vielleicht sogar dem einen oder anderen bekannt, als Johannes Mario Simmel hat dazu einen Roman geschrieben, zumindest zu diesem Teil. Niemand ist ganz für sich. Jeder Mensch ist Teil eines Kontinents, Teil des Festlandes. Das heißt, Leute, wir interagieren mit anderen, ganz egal wo und wie. Wir sind immer irgendwo in Beziehungen unterwegs. Kein Mensch kommt ganz auf sich allein gestellt zurecht im Leben. Wir sind halt Gemeinschaftswesen. Ist ganz simpel und einfach. Und Gott hat uns Menschen im Plural geschaffen, in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Und möchte das einfach dazu nehmen. Halt, stopp hier. Irgendwie manchmal ist er, der ist echt flott hier. Der ist mir voraus. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und ich glaube, das bezieht sich eben halt für uns im weiteren Sinne nicht nur auf Adam und Eva und zu sagen, ja, die ersten Menschen, klar, brauchten die Ergänzung, brauchten die ein Gegenüber. Nein, geistliches Wachstum passiert im Rahmen von Beziehungen. Und wir brauchen so etwas, so ein intaktes Netzwerk. Ich habe eben überlegt, Mensch, es wäre auch eine Herausforderung gewesen, bei diesem Knoten mal zu überlegen, welchen habe ich denn überhaupt gemacht oder welche? Es waren ja mehr als einer. So, zu gucken, mit wem bin ich da eigentlich verknüpft. Ich brauche ein Netzwerk. Ein Netzwerk, was stabil ist, gibt mir Halt. Und ein Netzwerk aus Freunden, ein Netzwerk aus Gefährten, aus Begleitern und Mentoren. Und gestern habe ich nochmal gemerkt, und Nachbarn zählen auch dazu. Ich war gestern im Garten unterwegs, war am Kärchern und habe da versucht, was sauber zu machen. Und mit einmal steht mein Nachbar bei mir, von dem ich mir das geliehen habe, sprich Reinhard. Und Reinhard gab mir nochmal den Tipp, wie das ein bisschen besser, schneller, effektiver ging. Und das war einfach für mich nochmal gut. Einfacher, schneller. Mitunter sind es nur einfache Dinge und man ist dann dankbar für Hilfe, für Ergänzung, vielleicht für den entscheidenden Tipp, für Ermutigung und auch Korrektur. Manchmal fällt das auch schwer, Hilfe zuzulassen. Ich bin ja ehrlich. Wer lässt sich schon gerne reinreden und sagen, alleine machen, das steckt so in uns drin. Ich will das, muss das selber entdecken. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied, es gibt auch Beziehungen, man kann sie Plus-Minus-Beziehungen nennen. Und zwar Plus-Beziehungen, das sind Menschen, die fördern mich. Oder ich könnte jetzt auch fromm sagen, die bringen mich Jesus ein Stück näher. Die tun mir gut. Und die begleiten mich, die fördern mein Wachstum. Und es gibt Menschen, ich sag mal so flapsig, die ziehen mich runter. Die ziehen mich vielleicht sogar von Jesus weg. Menschen, vielleicht auch die andere aussaugen. Das heißt, die nehmen mehr Kraft weg, als mir gut tut. Und dann zu fragen, auch welche Menschen erleben wir in unserem Umfeld. Ich will ja wachsen. Ich sage ja nicht, dass ich anderen nicht helfen darf. Aber ich muss ein Stück Selbstfürsorge auch dabei im Blick haben. Ich kann nicht geben, geben, geben. Und wenn nichts nachkommt, brenne ich aus. Also Wachstum, ja, in geistlicher Begleitung, wunderbar. Und das Spannende ist für mich, wir erfahren Prägung. Eulen nach Athen getragen, wisst ihr. Von klein auf gehört das bei uns dazu. Von klein auf passiert Prägung. Da haben wir, wer uns prägt, klar, die Eltern, die ersten Bezugspersonen, die ersten, die für uns da sind. Und am Anfang, der Papa kann alles, irgendwann wird er in die Realität runtergeholt und dann kann Papa nicht mehr alles oder Mama weiß immer Rat. Die Realität holt uns oft ein, aber nichtsdestotrotz, es hat seinen Platz. Oder Prägung durch die Peer Group, da Gleichaltrigen, mit wie man sich umgibt, wer alles mit da hineingehört. Oder etwas, was wir lernen, das ist oft durch Nachahmung. Wir gucken uns etwas an und wenn es uns gefällt, dann adaptieren wir das, dann nehmen wir das mit rein. Und ich finde das auch gut. Einer meiner Wahlsprüche ist, prüft alles und das Gute behaltet. Also prüfen ja, aber wenn es Gutes ist, ja, mache ich doch mit, nehme ich doch gerne mit auf. Das ist etwas verkürzt gesagt, aber es ist hilfreich. Heute findet Lernen hauptsächlich durch Computer, im Klassenzimmer, durch Bücher, durch Videos an und oft sind es so die Beziehungen, die schwierig werden. Ich habe so eine Karikatur vor Augen, wo zwei am Handy sind und der eine zum anderen sagt, du musst jetzt auflegen, ich treffe dich. Willkommen in der Wirklichkeit. Ich habe heute, kam ja auch so ein Vater mit Kinderwagen entgegen. Ich war kurz davor, dem zu sagen, Mensch, toll, endlich mal ein Mensch, der nicht per Handy gesteuert wird, der beide Hände am Kinderwagen hat. Wie oft erlebe ich das anders? Das heißt, wie oft wirklich ist dieser freie Blick für die Natur, es gibt immer was zu entdecken, merke ich immer, wenn ich unterwegs bin, ich nehme das wirklich, ich saug das auf, aber auch die Menschen wahrzunehmen. Aber eine Folge ist, dass wir verlernen, uns durch positive Beziehungen prägen zu lassen. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Kostbares. Ein Motivationsexperte, Jim Rohn, vertritt die Überzeugung, dass man der Durchschnitt der 5 Menschen ist, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Also, simpel gefragt, wer sind die 5 Personen, mit denen du die meiste Zeit verbracht hast? Und dann guck mal, passt du da rein? Ist das deine Gruppe? Wir sind also ungefähr, ja, so geistlich wie der Durchschnitt dieser 5 Personen. Was nicht heißen soll, dass wir keine Kontakte nach außen haben sollen. Aber es ist schon spannend. In Gottes Wort gibt es da auch spannende Texte. Zum einen aus den Sprüchen, also der damaligen Weisheitsliteratur. Also nicht nur unbedingt etwas Frommes, etwas auf Gott bezogenes. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und ich habe viel Schleifarbeit selber erlebt. Und es ist gut so. Nicht immer alles ist angenehm, wenn an einem rumgeschliffen wird. Und umgekehrt ja vielleicht auch. Aber es ist etwas Gutes, etwas Hilfreiches wirklich für diesen Umgang mit Menschen. Das heißt, ja, dass nicht immer unbedingt diejenigen, die den wichtigsten Einfluss, die größte Prägung auf uns haben sollen, die uns nach dem Mund reden. Die uns immer nur sagen, das ist alles okay, was du machst. Sondern ich habe das manchmal sehr schmerzhaft erlebt, dieses Schleifen. Wo mir dann auch etwas gesagt wurde, was mir eigentlich gar nicht so schmeckte. Was mir so, wie sagt es mal ein Ältester, das ging mir runter wie eine Rolle Stacheldraht. Aber es war berechtigt. Und schön ist es auch, was Paulus an seinen Freund, ja, und Mentee könnte man im Sprachgebrauch von Mentoring sagen. Paulus sagt ihm, du bist meiner Lehre treu gefolgt. Du hast dir mein Verhalten und mein Lebensziel zu eigen gemacht und dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Du kennst meine Standhaftigkeit in den Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, Ikonion und Lystra widerfahren sind. Also sprich, das Kleingedruckte kennst du auch. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Also hier ist Prägung passiert. Prägung durchs Vorbild. Und das heißt doch, wir können selber entscheiden, wer uns prägt. Wer wie viel Einfluss auf unser Leben hat. Ich kenne das noch so aus meiner Kinderzeit, dass dann manchmal auch meine Eltern mich gewarnt haben vor bestimmten nicht so guten Einflüssen. Und ich bin froh und dankbar, vor der einen oder anderen Sache bewahrt worden zu sein. Ich hätte durchaus mit dem Gesetz in Konflikt kommen können. Also, was meide ich? Und wie sieht das aus? Entscheidende Eichenstellung heute für die Zukunft. Ich glaube, das habe ich auch, genau, von sogar Johann Wolfgang von Goethe. War für mich eine Entdeckung wert. Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist. Weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich, was aus dir werden kann. Also auch Beschäftigung hat auch eine Konsequenz für unser Leben. Wem folgst du? Was hast du gelernt von Paulus jetzt und wem vertraust du? Finde ich wichtige, das sind existenzielle Fragen letztendlich für uns. Woran orientieren wir uns? Ich gehe einen Schritt weiter. Ich glaube, wir brauchen Unterstützung. Das ist immer gut, die Unterstützung auch in der Technik zu haben. Also, wir als Christen sind in einer Gemeinde zusammengestellt. Banal, einfach. Wir sind zusammengestellt, aber um uns dabei zu unterstützen, all das zu werden, was Gott in uns hineingelegt hat. Ist uns das bewusst? Du sollst ein Unterstützer für deine Nachbarn sein, dass da etwas zum Vorschein kommen kann. Gottes Wort und Führung kommen durch den Einfluss von Menschen bei uns an, die in unser Leben hineinsprechen können. Und dürfen und denen wir uns vielleicht auch ein Stück anvertrauen für unseren geistlichen Weg. Und ich merke, auch das geht mir nicht einfach so runter. Es ist nicht selbstverständlich, auch für einen Pastor nicht, sondern ich tue mich auch immer wieder schwer damit, mich anderen anzuvertrauen und damit auch verletzlich zu machen, mich auszusetzen. Woran liegt das? Liegt das an schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe? Wo dann Leute vielleicht etwas weiter getratscht haben? Oder liegt es daran, dass ich eben alles aus eigener Kraft machen will, so geprägt worden zu sein? Das musst du doch endlich in den Griff bekommen. Das musst du endlich schaffen. Oder liegt es daran, dass ich Angst habe zu scheitern und dann kritisiert zu werden? Wieder nicht gemacht. In Ordnung. Das hast du vergessen. Oder. Und solche Ängste, darüber haben wir ja auch schon gehört, können blockieren. Ich merke immer wieder, wie bereichernd es ist, mich dem Rat, der Hilfe, der Unterstützung anderer zu versichern, das einzuholen. Und eben halt unabhängig davon, ob mir es passt oder vielleicht nicht passt. Es ist keine einfache Entscheidung, aber eine hilfreiche, eine notwendige, wenn ich wachsen will. So wie eben halt auch für mich auch so ein weiterer Wahlspruch ist, Leute, ihr dürft mir gerne jeden Schuh hinstellen. Und ich habe die Verpflichtung, einen Schuh anzuprobieren, ob er passt. Aber die Entscheidung, ob er passt, das ist meine Entscheidung. Und vielleicht brauchen wir das auch in unserem Miteinander. Aber Voraussetzung ist, dass die Motivation eine liebevolle ist, eine fürsorgliche, füreinander, für den anderen da zu sein. Aber eben halt, wie sehen und wie erleben wir die anderen? Als Hilfe und Ergänzung oder als Konkurrenz oder vielleicht sogar als Kritik in Person? Ich werde immer skeptisch, wenn mir Leute nur dann etwas zu sagen haben, wenn es um Kritik geht. Es hat viel mehr Gewicht, wenn mir jemand auch sagt, so, das war in Ordnung oder das hat mich erreicht, wie auch immer, und der Stelle. Dann ist es echt, dann merke ich ja, das kannst du annehmen. Es erleichtert das. Niemand ist perfekt, niemand macht alles richtig, niemand kann alles allein. Obwohl, wo ich es gemerkt habe, ganz praktisch, wenn du dir einen Handwerker rufst und der kommt allein, dann macht er das auch allein. Und wenn du helfen willst, der ist es gewohnt, er kommt allein. Und wenn nicht, dann hat er einen Kollegen dabei. Also da mag das vielleicht manchmal noch anders sein. Aber es ist biblische Wahrheit, dass wir in Gemeinschaft ja besser dran sind, geschützter sind, stärker sind. Und ihr merkt, ich versuche das oft auch so ein bisschen zusammen zu basteln. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. In der Bahn gibt das eigentlich die praktische Beispiel dazu. Wenn da etwas passiert, stell Öffentlichkeit her, heißt es so ganz einfach. Leute, mach das nicht alleine, versuch da nicht alleine zu schlichten, das kann nur schief gehen. Mit einem Mal bist du im Fokus, mit einem Mal bist du derjenige, um den es geht. Und hier schon in Gottes Wort wird uns gesagt, ja, es gibt Hilfe. Also, und es gibt solche Zweierschaften. Der ein oder andere kennt das, wo dann zwei sagen, ja, wir machen das gemeinsam. Freundschaften zweier Menschen, deren Lebensmittelpunkt Jesus ist und die ihre geistliche Reise zumindest ein Stück gemeinsam gehen wollen. Ihr Ziel ist es wirklich, sich gegenseitig den Rücken zu stärken, sich zu fördern, ein offenes Ohr füreinander zu haben, füreinander einzustehen per Gebet. Und eben halt mitten im Alltag, also nicht zu sagen, ja, im Gottesdienst sitzen wir nebeneinander. Auch schön, aber das meint mehr. Und damit komme ich auch zum Letzten. Wir haben Verantwortung. Geistliches Wachstum braucht Verantwortung. Das ist ein steiler Satz, aber es ist eine der prägendsten Erfahrungen, die ich selber erlebt habe und auch gehört habe. Beides in einer Kleingruppe. Wenn da so viel Nähe und Offenheit und Blick füreinander da ist, dass man einander fragen darf, sag mal, was ist eigentlich in der vergangenen Woche gewesen? Wie bist du da mit Jesus klargekommen oder zu Rande gekommen? Wo sind deine Knackpunkte? Und wo man dann eben halt auch über das redet, über das, was wir nach dem Gottesdienst bestimmt nicht miteinander reden werden. Und wo ein hohes Maß auch an Verbindlichkeit dann da ist. Und wo man dann sagt, ja, da waren meine Herausforderungen, da bin ich gescheitert. Also wo man sich ein Stück Rechenschaft gibt. Wen lassen wir durch unsere Schutzschicht durch? Also so nah an uns heran. Wer darf uns in unserem Personenkern sehen und hinterfragen? Ich bin froh über solche Menschen, die ich auch in meinem Umfeld habe. Und wenn mich niemand danach fragen darf, was ich in der letzten Zeit getan oder gelassen habe, dann hat das Konsequenzen. Müssen wir uns nur bewusst machen. Die Tatsache, mich und mein Verhalten vor jemand anderem zu verantworten, zu wollen, ich sage bewusst wirklich zu wollen, das ist ja nicht ihr müsst, sondern das wird Konsequenzen für unser Verhalten haben. Aber wollen wir das? Gestehen wir anderen dieses Recht ein? Wir sind doch froh, wenn niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Also sprich, das Kleingedachte, wer ich wirklich bin, wer hinter der Fassade steckt. Und das gilt ja nicht nur für Pastoren. Wir pochen zum Teil darauf, dass es niemanden etwas angeht, was ich glaube. Wie ich meinen Alltag gestalte, welche Hobbys ich habe und. Niemand hat ein Recht, auf einen anderen zu zeigen, und es ist doch viel besser, wenn jeder nur vor der eigenen Haustür kehrt. Das mag in der Gesellschaft an vielen Stellen passen, aber in der Gemeinde? Und dann kommt auch da, ich bin immer wieder erstaunt und ja, merke wirklich, wie toll Gottes Wort ist, wie alltagstauglich. Bekannte Verse, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, das bindet uns zusammen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Das knüpft nochmal zum letzten an, also zum dritten Teil. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Merkt ihr, bevor es hier um Ermahnung geht, geht es wirklich erstmal um gegenseitige Liebe und Ermutigung. Es geht um Ansporn und beieinander und miteinander unterwegs zu sein. Das ist also nicht erhobener Zeigefinger, der uns hier begegnet, sondern er führt uns vor Augen, dass wir alle Verantwortung füreinander haben. Das können wir nicht wegdelegieren, können wir nicht sagen, macht Pastor, können wir nicht sagen, macht Älteste oder Diakone oder sonst wo oder der Leiter in irgendeiner Form. Nein, wir, das ist an alle gerichtet, wir tragen Verantwortung füreinander. Und dafür brauchen wir diesen liebevollen und fürsorglichen Blick. Bei Kindern, da achten wir auch drauf. Wenn wir merken, das geht schief oder wir können es voraussehen als Eltern, dann reden wir mit den Kindern. Aber hallo, und nicht erst hinterher, habe ich ja gewusst, habe ich dir gleich gesagt. Und in der Gemeinde, wenn es im Miteinander stimmt, dann können wir auch sagen, mir macht es Sorge. Ich habe Sorge, dass es in diese Richtung geht, dass du da wegkommst, dass du dich von der Gemeinde distanzierst oder noch schlimmer, von Jesus distanzierst. Und dann überlegt mal, wer uns wo, wann, wie abhanden gekommen ist. Sind wir unserer Verantwortung nachgekommen? Haben wir Sorge getragen für das geistliche Wachstum anderer? Wie sieht es da aus? Wir wollen doch miteinander das Ziel erreichen. Und nicht sagen, Hauptsache ich. Ich bin safe, ich bin durch, ich bin sicher. Ich möchte nicht, dass einer auf der Strecke bleibt. Jesus beschenkt uns mit Gemeinde, mit Gemeinschaft, mit einem Miteinander, ohne unser Zutun. Er ruft uns heraus und er stellt uns hinein. Und wir dürfen das gestalten. Geistliche Begleitung. Füreinander werden, voneinander zulassen, beides im Miteinander. Und dann wachsen wir hoffentlich auch miteinander und nicht auf Kosten oder da verkümmert es und da sprießt es. Im Garten ist das manchmal ganz normal, dass man sagt, so von dem einen oder anderen muss ich mich trennen. Oder ich habe es ja schon mal zitiert von meiner jüngsten Tochter, die sagt, das ist etwas knusprig gewachsen. Sprich, da hat an entscheidender Stelle etwas gefehlt. Das wünsche ich mir nicht, dass bei uns an entscheidender Stelle etwas an geistlicher Begleitung fehlt. Ich bete. Gott und Vater, hab du von Herzen Dank für dein lebendiges Wort. Und wo wir merken, es spricht wirklich in unseren Alltag hinein, quer durch Altes und Neues Testament. Und es kennt auch unsere wunden Stellen. Du kennst unsere wunden Stellen, wo wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, wo wir mit Ängsten zu tun haben, wo wir nicht offen sind füreinander. Aber ich bitte dich, dass du mir und dass du uns auch da immer wieder die Menschen in den Weg führst, ja, die uns wertvolle Begleiter sind, die uns ermutigen und ermahnen dürfen. Oder wo wir Ermutiger sind und wo wir jemanden begleiten, beschützen, fürsorglich mit liebevollen Augen zur Seite stehen sollen. Herr, schenk du Wachstum durch deinen Geist, so wie du es willst und so wie wir es brauchen. In deinem Namen, Jesus. Amen.